Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Kann unser Gott lachen? Das ist das Thema unserer Sendung mit Margret Dennenmoser aus Weingarten. Rosenmontag, Karneval, Fastnacht, Fasching, die fünfte Jahreszeit und wir sind mittendrin. Gerade in katholischen Gebieten wird der Karneval gefeiert, bevor am Aschermittwoch wieder der Ernst des Lebens beginnt. Aber Freude ist nicht nur etwas für die Karnevalszeit. Im Philipperbrief steht die Aufforderung von Paulus, freut euch zu jeder Zeit. Für den Menschen ist es spezifisch, dass er lachen kann. Aber wie ist das eigentlich bei Gott? Kann unser Gott lachen? Dieser Frage gehen wir heute nach in der Sendereihe Spiritualität. Und bei uns im Studio ist dazu Margret Dennenmoser. Grüß Gott, Frau Dennenmoser.
Grüß Gott.
Wie ist denn das bei Ihnen? Können Sie etwas mit Karneval, Fastnacht anfangen?
Also, Frau Kuhl, ich bin jetzt 78, ist natürlich schon eine Frage. Ich freue mich immer noch, dass Menschen zu bestimmten Zeiten mehr lachen und witziger sind. Und ich muss schon sagen, ich glaube, ich bin... Ja, also meine Eltern haben immer gesagt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich lache gerne und kann auch ganz toll weinen. Auf jeden Fall, als so nach dem Krieg wir zum ersten Mal uns Papiermasken machten, war ich voll dabei. Und später als junges Mädchen habe ich mich riesig gefreut zur Faschingszeit, dass man da getanzt hat. Und als junge Ehefrau und Mutter, so allmählich hat es dann mit dem Tanzen abgenommen, da war ich schon traurig. Also tanzen und mich verkleiden hat mir gefallen. Und irgendwo, ja, ich habe auch das Haus geschmückt, dass die Kinder merken, jetzt ist was anderes und es ist alles bunt und so. Ich weiß nicht, warum das alles so abgenommen hat. Naja, wahrscheinlich habe ich andere Freuden gefunden. Und davon möchte ich heute reden.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja. Na, was haben Sie sich denn gedacht bei diesem Titel? Kann unser Gott lachen? Sicher haben die meisten gesagt, kann. Was für eine Frage. Unser Gott kann doch alles. Er ist doch allmächtig. Aber wir müssen uns schon fragen, was können, was dürfen wir über ihn aussagen? Er ist doch so heilig, dass wir das überhaupt nicht begreifen können, auch nicht in Begriffe fassen können. Nun, er selber fordert uns ja auf, dass wir ihn kennen sollen, kennenlernen, wollen sollen. Denn er hat sich ja ständig über die ganze Menschheitsgeschichte hindurch geoffenbart, in der Natur und natürlich in unserer Heiligen Schrift. Er will, dass wir ihn erkennen. Jesus sagt gegen Ende seines Lebens, Johannes 17, sogar, das ist das ewige Leben, dass sie den einzigen wahren Gott erkennen. Erkennen ist noch mehr wie kennen, also ganz, ganz, ganz tief eins werden mit ihm und seinen Sohn, Jesus, den Messias. Da steckt doch das drin, dass einer, der ihn schon ein bisschen kennt und vielleicht auch schon Feuer gefangen hat und sich nach ihm sehnt. Ich denke jetzt an den Beter des Psalms 63. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir, betet er. Und dann sagt er, dass er bei Tag und bei Nacht über diesen Gott nachsinnt. Und das finde ich eine wunderbare Aussage. Es geht also tatsächlich so, unser Gott ist so interessant, dass der Stoff nicht ausgeht, wenn wir bei Tag und Nacht über ihn nachdenken. Das heißt, ihn auch bitten, dass er sich uns offenbart, denn von uns aus geht das gar nicht. Also, in der Heiligen Schrift, das ist uns allen klar, er ist allmächtig. Er ist der Einzige. Und dass er ewig ist, also immer schon war und immer sein wird, außerhalb von Zeit und Raum. Wir können uns das nicht vorstellen, aber das nehmen wir von der Vernunft her schon an. Und das Wunderbare an unserem Gott, an dem einzigen Gott, dass er nur Liebe ist. Reinste Liebe, ohne Schatten. Aber wir Geschöpfe, wir, die wir so weit weg sind und so beschränkt, dürfen wir sonst noch etwas von ihm aussagen? Außer, dass wir mit diesen riesigen Lichtfeuerwesen, die um seinen Thron schweben und Tag und Nacht heilig rufen, dass wir mit diesen anbeten? Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch das Höchste, was wir tun können. Aber Gott hat uns einen Verstand geschenkt und Augen und Ohren und vor allem einen Mund, mit dem wir ihn loben können. Und ich habe ein paar wunderbare Worte gefunden über seine Unbegreiflichkeit. Und die möchte ich wirklich an den Anfang stellen, damit Sie sehen, ich möchte jetzt unseren heiligen Gott nicht so direkt in den Fasching runterziehen. Also hören Sie mal zu. Da steht, er ist der Unsichtbare, der alles sieht. Der Unfassbare, der alles umfasst. Der nichts braucht und den alles braucht. Und wegen dessen alles da ist. Er ist unbegreiflich, immerwährend, unvergänglich, ungeschaffen. Er hat alles geschaffen durch sein mächtiges Wort. Staunen wir mal, während wir nun ein paar Takte Musik hören über ihn, unseren Gott. Herr des Alls, wunderschöne Worte. Eigentlich will er uns sein Angesicht aber zeigen, offenbaren, bloß sind wir noch lang nicht fähig, ihn zu erkennen. Wie ging es Ihnen denn gerade, als die Musik angefangen hat mit diesem Rhythmus? Ich könnte mir vorstellen, ein paar von Ihnen hätten jetzt ein Gloria von Händel, Beethoven, Mozart oder Bruckner erwartet. Und das ist auch erhebend. Aber ich fand jetzt die Auswahl gar nicht so schlecht. Und dass das jetzt diese hehren Worte, Herr des Alls. Stellen wir mal vor, Herr des Alls, unser Papa, unser Vater ist Herr des Alls. Und dass die mit so einem Rhythmus unterlegt ist, passt genau zu unserem Thema. Denn gehen wir ein bisschen auf die Menschen zu. Wissen Sie, warum ich auf diesen Titel kam? Vor ein paar Wochen traf ich in einem Laden eine Kollegin, eine frohe Natur aus dem Rheinland. Und ich habe sie so gefragt, was sie noch tut. Sie ist ein bisschen älter als ich. Und sie hat mir aus ihrer Hospizarbeit erzählt. Sie begleitet also kranke Menschen ins Sterben hinein, in den Tod hinein. Und da erzählte sie mir eine wunderschöne Geschichte, wo diese Frage ganz, ganz entscheidend war, nämlich, kann unser Gott lachen? Sie betreute einen ganz lustigen alten Bauern. Die beiden lachten viel miteinander, obwohl sein gesundheitlicher Zustand sehr, sehr ernst war. Und sie wusste, irgendwann muss sie das Thema anschneiden und wollte mit ihm über den Tod reden. Und da sagte er zu ihrer Überraschung ganz entschlossen, er könne nicht sterben und er wolle nicht sterben. Ja, warum nicht? Er wolle nicht in den Himmel kommen. Ja, was für ein Grund? Sie wissen ja, dass ich so gerne lache, sagte er. Doch ich habe in der ganzen Bibel noch nirgends gelesen, dass Gott lacht. Und auch Jesus hat meines Wissens nie gelacht. Ich möchte doch nicht an einen Ort kommen, wo nicht gelacht wird. Na, was hätten Sie gesagt? Meine Kollegin war so schlau und hat einen kurzen Blick auf den Heiligen Geist geworfen und hatte dann eine Antwort. Also, Lieber Herr so und so, wenn Jesus in Kana 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hat, dann hat er auch davon getrunken und mit den anderen gefeiert und gelacht. Dann muss ihm das doch wichtig sein, dass die Menschen fröhlich sind. Und zudem, wenn Gott, der Schöpfer, die Menschen so gemacht hat, dass sie gerne lachen, dann lacht er doch auch gerne. Der Bauer fand das überzeugend und war so zufrieden, dass er am nächsten Tag heimgehen konnte zum Herrn. Und jetzt weiß er, ob Gott lachen kann. Ich hätte ihr gleich noch ein paar Sachen dazu sagen können, natürlich. Aber ich fand die Antwort für diesen Menschen genial. Und es hat ihm geholfen. Schauen wir doch noch mehr. Natürlich darf man nicht alles, was bei uns Menschen ist, auf Gott werfen, projizieren nennt man das. Das ist eigentlich nicht die richtige Methode. Aber sie hat in sehr vielem Recht. Schauen wir doch mal tatsächlich in der Bibel nach, wo da das Wort Lachen vorkommt und ob es von Gott behauptet wird. Im Alten Testament gibt es tatsächlich Stellen, wo David, der Freund Gottes, der König David, spricht, schon im zweiten Psalm: Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr verspottet sie. Huch! Warum? Die Großen der Erde haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist also ein überlegenes Lachen eines Siegers. Und dann nochmal: Du aber, Herr, verlachst sie, du spottest über alle Völker, wird im Psalm 59 behauptet und im Psalm 37: Der Herr aber verlacht ihn, den Frevler. Nun, dieses Lachen gefällt uns wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich kann mir vorstellen, Leute, die unterdrückt werden und arm sind und immer verachtet werden, hilft dieser Psalm, denen hilft diese Aussage, dass da oben drüber einer ist, der am Ende lacht. Und das ist ja auch in unserer deutschen Sprache drin. Sogar ein Sprichwort. Wir Deutschen sagen: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch macht und Gott lacht. Oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also da haben unsere Sprichwörter mal wieder recht und sind sogar fast christlich. Nun, zuletzt lachen und dass Gott oben drüber steht, das ist ja eigentlich das, was uns zum Lachen anregen müsste, wenn wir Erlöste sind, Gottes Kinder, wenn er uns fähig gemacht hat, Anteil zu haben am Licht der Heiligen, am Leben der Heiligen. Ja, also da müssten wir doch noch viel mehr strahlen und lachen. Zum Beispiel, wenn wir aus der Begegnung, intensivsten Begegnung mit ihm, aus dem Gottesdienst herauskommen, sieht man es uns dann an? Nicht immer. Dieses Erlöstsein erleben wir ja am intensivsten in der Osterliturgie, der Osternacht. Und damit die Leute dann ganz gewiss lachen, haben die Pfarrer dann früher lustige Witze gegen Schluss erzählt. Ich frage mich ja schon, ist das nötig, wenn wir mit Jesus uns eins gemacht haben in seinem Leiden und Sterben und dann kommt dieses Licht und diese Auferstehungsbotschaft, ja, da müssten wir doch ganz von alleine lachen, auch ohne Witze. Ich habe nichts gegen Witze, aber da meine ich wirklich mit einem atheistischen Kritiker unseres Christseins, dass wir Erlöster reinschauen müssten. Nehmen wir wirklich noch ernst, was uns verkündet wird, worin wir leben. Aber zurück zum Alten Testament, der Geschichte des Volkes Gottes. Da wurde wirklich viel gelacht. Ein Einlachen, können Sie sich sicher alle erinnern, haben meine Enkel auch gleich gewusst, nämlich das Lachen der Sarah, als sie in ihrem hohen Alter noch ein Kind gebären soll. Und ihr Mann hat auch gelacht. Abraham, der Vater des Glaubens, das steht im ersten Buch, also in Genesis, da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Er dachte, können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden? Und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Und seine Frau lachte dann ja auch. Warum lachen die beiden? Aus Unglauben? Na, also das glaube ich nicht, denn die sind ja, er ist der Vater des Glaubens. Aus Überraschung? Natürlich. Aus Erleichterung? Natürlich. Aus riesiger Dankbarkeit? Aus Freude? Echter Freude? Fröhliches Lachen, dankbares Lachen, aus Freude. Das gibt es so häufig in der Heiligen Schrift, in des ersten Bundes, also Altes Testament. Ganz besonders fiel mir sofort ein, natürlich, Psalm 126, unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Also wenn der Mund voller Lachen ist und die Zunge voller Jubel, das ist jetzt aus Dankbarkeit für die Ernte. Und das heißt, wenn ein Volk so lachen kann und jubeln, dann staunen die anderen Völker und sagen, na, der Herr hat an ihnen Großes getan, die müssen einen großen Gott haben. Hey, die gehen hin unter Tränen und tragen den Samen aus, die letzten paar Körner, die sie haben, und sie kommen zurück mit Jubel und bringen ihre Gaben ein. Ernte, Verdienst, Erfolg. Was haben die für einen Gott? Laut und fröhlich hat das Volk Israel gefeiert. Zum Beispiel in Esra, als sie den Tempel wieder aufgebaut haben, steht, viele aber jauchzten mit Freude. Wann haben Sie das letzte Mal gejauchzt? Wann habe ich? Die heimgekehrt waren, feierten voll Freude die Einweihung ihres Gotteshauses. Und dann wurde das Gesetz vorgelesen und dann haben sie alle geweint vor lauter Rührung und weil sie gemerkt haben, haben Gott nicht mehr gehorcht. Und dann werden sie aufgefordert, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, ist die immer noch unsere Stärke oder wo ist sie geblieben? Was ist für uns die größte Freude? Da ist mir der Jeremia eingefallen, dieser Prophet, den die Feinde in den Brunnen geworfen haben. Da war unten drin Schlamm und er saß da und hat gehungert. Und der sagt, wahrscheinlich nicht unten, aber das weiß ich nicht, wo er das gesagt hat. Er sagt auf jeden Fall, dass wenn er vom Herrn Worte bekam, also kamen Worte von dir, wenn der Herr zu ihm gesprochen hat, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude. Glück und Herzensfreude über das Wort Gottes. Und was hat das Volk Israel gesungen und Gott gepriesen? Fast alle 150 Psalmen enthalten Gottes Lob oder kehren gegen Schluss zum Loben zurück. Jesus stammte also aus einem Volk, das gerne gefeiert und gelacht und gesungen hat.
Meine Seele die Größe des Herrn, es jubelt mein Geist über Gott, meinen Retter.
Ich freue mich so über dieses Lied, dass das im Dreivierteltakt geschrieben ist. Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sich vorstellen, dass im Himmel Walzer getanzt wird? ich finde Dreivierteltakt so passend für dieses Lied. Und Sie wissen ja auch, wer das gesungen hat. Nämlich die Mutter Jesu. Als sie Elisabeth getroffen hat, ihre Base, ihre Cousine. Und sie preist diesen Herrn und hat bestimmt dazu sich nicht mit dem Gesangbuch aufgestellt, so wie wir, sondern sie hat es frei gesungen und dazu getanzt. Denn der Mächtige hat Großes an ihr getan. Sein Name ist heilig. Das mündet also in Anbetung. Wir sind also im neuen Bund angelangt. Und der fängt gleich so mit solcher Freude an. Auch die Engel in Bethlehem, kurz vorher, verkünden den Menschen große Freude. Sie verkünden ja den, der im Psalm 45 angekündigt wird, dem Volk, der Gesalbte. Er ist gesalbt mit dem Öl der Freude. Im Grunde gibt es also keinen gesalbteren, freudigeren als Jesus, der da jetzt in ihrem Leib empfangen wurde. Und das Gegenüber im Leib der Elisabeth, der kleine Johannes, der hüpft schon vor Freude. Denn der Herr ist nahe, der Erlöser, der Retter, endlich der lang erwartete Messias. Der Herr ist nahe. Vorher dachte ich bei der Anbetung, er ist so nahe. Und wo bleibt unsere Freude? Nun, wir drücken sie vielleicht anders aus. Aber gehen wir weiter. Dieser Gesalbte, mit Freude gesalbte Jesus, spricht zu seinen armen, traurig dasitzenden Jüngern. Er schaut sie an, die Männer und Frauen, und sagt, glückselig seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, ihr werdet satt werden. Und jetzt kommt unser Stichwort. Er sagt, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Er spricht also vom Lachen. Nun, was sagt er noch über das Lachen? Jetzt kommt es wieder indirekt. Der Hauptbeweis für uns, dass Gott das Lachen bei uns liebt und vielleicht auch selber mitlacht, ist Jesus' Satz, Johannes 10, 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Uns bringt er Leben in Fülle. Ja, was gehört denn da alles dazu? Natürlich gehört da das Lachen dazu, mit ihm zusammen lachen. Der Begründer der Hagiotherapie, Professor Tomislav Ivančić, der letzte Woche gestorben ist, der lacht jetzt schon. Auf seinen Kassetten haben wir irgendwo mal gehört, dass er Jesus einen Witz erzählt hier und da, wenn er mit ihm zusammen ist, also im Gebet ist. Das fanden wir damals schon faszinierend. Haben Sie Jesus schon mal einen Witz erzählt? Also einen ganz guten natürlich. Ja, Jesus selber hat doch auch gesagt, dass der König zum Verwalter sagt, geh ein in die Freude deines Herrn. Na, was ist denn die Freude deines Herrn? Das ist natürlich sein Vater und er jetzt der Himmel. Und dass im Himmel Freude sein wird, sagt er ausdrücklich über jeden Sünder, der umkehrt, über jeden. Dass da ein Riesenfest gefeiert wird. Ich glaube, die Jungen würden jetzt sagen, eine coole Party, aber wir sprechen auch von Riesenfest. Und das war wirklich auch ein lautes Fest. Dieser brave Sohn des barmherzigen Vaters, der zu Hause geblieben war und sich nichts zu Schulden kommen ließ und sich auch nichts gegönnt hat, der hört ja schon von Weitem das Lachen, Singen und Tanzen auf dem Fest für seinen Bruder. Na also, ja, wenn die nicht total ausgelassen gefeiert hätten, wäre der gar nicht drauf gekommen, dass der Bruder heimgekommen ist. Und für Jesus ist das ganz normal. Und als Jesus die 70 Jünger ausgeschickt hatte, zu zweit kamen die voll Freude zurück. stellen wir uns doch mal die Freude vor. Die haben erzählt und gelacht und jeder wusste es noch besser, was, ja, wie die Leute sich alle bekehrt haben. Und dann sagt Jesus, jetzt freut euch noch mehr. Nämlich, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Hey, liebe Zuhörer, unsere Namen sind auch im Himmel geschrieben. Halleluja. Ja, wir Deutschen sind ein bisschen zurückhaltend mit Halleluja. Doch obwohl Jesus das so wichtig war, dass er gesagt hat, dies habe ich euch gesagt, Johannes 15, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Was hat er denn da gesagt? Sie wissen sicher, nämlich, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das hat er ihnen gesagt, damit unsere Freude in uns ist und unsere Freude vollkommen wird. Haben Sie sich dafür drüber schon richtig gefreut? Ich weiß noch, bei dem Lied Jauchzet, und da war immer eine Pause, vor 20 Jahren haben wir das gesungen, und da haben wir ganz schüchtern probiert zu jauchzen. Das fällt uns schon ein bisschen schwer noch, leider. Aber ja, wir sind ja noch am Lernen. Und Jesus spricht weiter, gerade in den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums. Ist schon interessant, in den tiefsten Berichten über ihn steht ganz viel über Freude. Macht uns das nicht ein bisschen nachdenklich wenigstens? Er sagt im Kapitel 16, jetzt seid ihr bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Da spricht er von der ewigen Freude, da kommen wir nachher noch drauf. Aber dann sagt er, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Also jetzt bittet doch und Vater will euch Freude machen. Dann bittet doch. Und dann sagt er eben nochmal im Kapitel 17, dass dies sage ich in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Also nicht nur Leben in Fülle, sondern Freude in Fülle. Und der Paulus, der hat es natürlich verstanden. Frau Kuhn hat vorhin schon zitiert, zu jeder Zeit sollen wir uns freuen, sagt Paulus im Philipper. Und wir haben ja zu jeder Zeit Grund dafür. Wir können jeden Morgen aus dem Bett hüpfen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der mein Vater im Himmel für mich gemacht hat. Jetzt freue ich mich und ich kann fröhlich sein, denn er hält zu mir und er ist nahe. Oder er sagt wörtlich, Paulus wieder, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Na, also da ist doch Freude und Lachen dabei, oder? Dann sagt er noch einen Satz dazu, der für uns wichtig ist. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Paulus weiß, mit der Dankbarkeit fängt's an. Wenn wir danken können in allem, dann ist die Freude das Nächste und das Jauchzen und Lachen, das folgt auf jeden Fall. Und nun sagt er noch etwas, was dazu gehört. Vorher schon sagt er, wir sollen, wie der Geist sie eingibt, singen, jubeln. Irgendwie hat der Heilige Geist damit zu tun, dass die Christen sich wieder freuen können und lachen. Also wenn sie ganz wenig noch sich an Gott freuen können, bitten sie doch um ihn, den Geist der Freude. Und da kann man übrigens jeden Tag neu auftreten. Tanken. Wir sollen uns ständig füllen lassen. Paulus fordert uns dazu auf. Immer wieder auftanken. Sie fahren ja auch nicht mit leerem Tank los morgens. Oder dann bitten Sie doch um den Geist der Freude. Bitten wir ihn intensiver noch als je zuvor. Denn unsere Zeit hat es nötig. Nun, nochmal unsere Frage. Hat Jesus selbst gelacht? Na, bei der Mutter Maria hat er sicher selbst gelacht, wenn die Mutter schon während der Schwangerschaft so gejubelt hat, das Magnificat. Und ich könnte mir vorstellen, auch als kleiner Junge, wenn er so mit seinen Freunden gespielt hat, Oder später, da können wir uns ihn nur lachend vorstellen, als er den Nathanael auf sich zukommen sah bei der Berufung der Jünger, der gerade gesagt hatte, aus Nazareth kann von dort etwas Gutes herkommen, steht in Johannes 1. Und Jesus sieht ihn auf sich zukommen und sagt über ihn sicher lachend, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit, der sagt alles, wie es ihm gerade kommt. Da hat sicher Jesus gelacht oder zumindest geschmunzelt. An einer Stelle muss Jesus ganz glücklich gelacht haben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Vielleicht hat er sogar in die Hände geklatscht. Das müssen Sie mal nachlesen in Matthäus 11, 25. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast, diesen Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Nämlich, dass nicht die Hochgelehrten entdeckt haben, wer du bist und wer ich bin, sondern diese Verachteten. Das hat Jesus bestimmt gefallen. Und heute würde er sagen, ach Vater, du bist super, grandios. Oder die Jungs würden sagen, cool. Jesus hat gejubelt darüber, wie der Vater die beschenkt, die nichts von sich halten, die in jeder Hinsicht arm sind. Er hat sie mit der Erkenntnis beschenkt, dass Jesus die Fülle bringt. Oder bei der Sache mit Petrus und der Steuer. Die Lage ist ernst und bedrohlich. Und Jesus löst die Sorge souverän und spielerisch mit göttlicher Heiterkeit. Matthäus 17, müssen Sie mal lesen, das mit dem Fisch und mit der Münze, wie Jesus dann diese Sache löst, wo er Steuer bezahlen muss. Und eine Stelle, die ist mir auch so sympathisch. Uns geht ein bisschen nicht so gut, wenn wir das, die Begegnung mit der Syrophönizierin, Markus 7, lesen, deren Tochter von einem Dämon besessen war. So wie ich Jesus zu kennen meine, hat er sicher lächelnd zu ihr hinuntergeschaut. Sie ist ja vor ihm niedergefallen. Und sie ist übrigens im ganzen Markus-Evangelium die Einzige, die ihn Kyrios nennt. Sie hat also seine Größe geahnt. Und da hat er ihr erklärt, dass er eigentlich zuerst zu den Juden gesandt ist. Und dass die Hunde unterm Tisch und so weiter. Also er hat dann sie eigentlich zunächst abgewiesen, und um ihren Glauben rauszulocken. Und sie greift diesen etwas demütigenden Begriff, also es ist ein Spitzname für die Heiden, von den Juden gewesen, von den Hunden. Und sie sagt ganz lustig und vertrauensvoll, scherzend, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unterm Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Sie hätte das nicht gewagt, wenn Jesus sie nicht schon vorher angelächelt hätte. Und er scheint sich über die kühne Antwort zu freuen und hält ihre Tochter von ferne. Und jedes Mal, wenn eine Heilung geschah und die Leute losgejuchzt haben und in die Hände geklatscht, da hat er doch sich mitgefreut. Okay. Unser Jesus scheint ein Mensch voller Freude gewesen zu sein. Ja, warum? Er kennt den Vater, er weiß, woher er kommt und wohin er geht und weshalb er zu den Menschen kam, damit sie auch in die Freude kommen wieder. Und da muss ich jetzt wieder an einen Drama denken. Also das ist ein richtiges Theaterstück von Eugene O'Neill, 1936 entstanden. Das habe ich als Jugendliche gelesen und es steckt immer noch in mir. Lazarus lachte, heißt dieses Theaterstück. Und ich habe das im Internet wieder gefunden, einen Ausschnitt daraus habe ich rauskopiert, das muss ich Ihnen vorlesen. Also da ist ein Mann im Theaterstück, der dabei stand, als Jesus den Lazarus aus dem Grab rief. Und der berichtet, Jesus lächelte wehmütig, aber mit Zärtlichkeit, wie einer, der aus weiter Entfernung nach Jahren der Trauer sich an Glücklichsein erinnert. Da fiel Lazarus auf die Knie und küsste die Füße Jesu. Und beide lächelten, und Jesus segnete ihn und nannte ihn mein Bruder und ging weg. Und Lazarus schaute ihm nach und begann zu lachen. Das sanfte Lachen eines Menschen, der in Gott verliebt ist. Solches Lachen habe ich noch nie zuvor gehört. Es war berauschend für meine Ohren. Es war wie Wein. Und obwohl ich aus lauter Furcht halb tot war, weil dieser Tote aus dem Grab kam, bemerkte ich plötzlich, dass auch ich lachte, berichtet dieser Mann. Jener Lazarus, den Jesus aus dem Tod zurück ins Leben gerufen hatte, aus dem Grab heraus, behauptet von da an in dem Theaterstück, es gibt nur Leben, nur Lachen im Jenseits. Und er spricht von einem lachenden Gott. Übrigens geht das nicht gut aus mit dem Theaterstück, denn nicht alle Menschen vertragen lachende Menschen. Mir gefiel dieses Stück, das ich Ihnen vorhin jetzt gerade vorgelesen habe, so gut. Und ich habe das meiner Freundin in Arizona am Telefon erzählt und habe ihr dann den Abschnitt auf Englisch geschickt. Und jetzt muss ich Ihnen vorlesen, was sie zurückgeschrieben hat, eine Mail. Liebe Margret, wie ein Mann, der in Gott verliebt ist, was für ein Satz. Ich kenne die Freude am Herrn, weil ich in seiner Liebe bleibe und seinen Befehlen gehorche, und es gibt nichts Besseres. Weil da davor ja steht, wir dürfen in seiner Liebe bleiben, das hat sie gleich kapiert als biblisch sich Auskennende. Und dann schreibt sie mir noch, lade deine Zuhörer ein, die Freude Jesu, die in dieser Schriftstelle beschrieben wird, erwähnt wird, zu erfahren, auszuprobieren. Sie kommt mit einem Befehl, nämlich in seiner Liebe zu bleiben. Aber wenn er etwas befiehlt, macht er es auch möglich. Möge der Heilige Geist dieses wunderbare Angebot offenbaren und mögen viele, die Demut haben und den Mut, Ja zu sagen zu dieser Beziehung der Liebe. Gnade und Friede mit euch. So was schreibt meine Freundin. Genial. Über was? Über die Stelle, dass Lazarus lachte wie ein Mensch, der in Gott verliebt ist. Das also ist der Schlüssel zu größter Freude, in ihn verliebt sein. Und es macht der Heilige Geist möglich.
Etwas in mir, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, was mein Herz singt.
Der Herr macht unser Leben hell, jetzt schon. Und wir können lachen. Aber auf was ich jetzt noch aufmerksam machen möchte und muss, ist natürlich, dass uns Freude in Fülle bevorsteht. Jesus sagt, wie ich schon vorher sagte, ihr, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Und die ist uns verheißen. Und mit dieser Freude im Blick geht es viel leichter durchs Leben, auch wenn uns manches nicht passt. Mir fiel vorhin ein das Bild einer Braut, die auf ihren Bräutigam zueilt. Übrigens betet die Kirche gestern Abend. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegengehen, die du uns verheißen hast. Das bittet die Braut. Also, und der Bräutigam, der will doch alles ausräumen, dass wir nicht unterwegs hinfallen. Und dann, wenn es passiert ist, dann hebt er uns wieder auf. Also dieses auf die Freude zugehen muss unser Leben bestimmen. Und das, da lebt man anders, wenn man weiß, dass da mal ein Happy End ist. Immer denke ich bei dieser Frage auch an den Psalm 16. Wenn da noch jemand zweifelt, mein ganzes Glück bist du allein, betet David da. Und dann sagt er, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Also wir gehen zur Freude in Fülle zu, zur Wonne, zur ewigen Wonne. Oder Jesaja 9. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Sie denken vorher an das Lachen von vorher, füllst unseren Mund mit Lachen. Und lesen wir doch mal diese geheime Offenbarung des Johannes, die Berichte. Die singen ein neues Lied, die singen ein neues Lied, nicht immer die alten Lieder, frohe Lieder. Und die rollen wie Donner, die haben also sogar Rhythmus drin, denke ich. Lesen Sie das mal, wie die Halleluja singen und alles sich verneigt vor ihm. Würdig bist du, das Buch zu nehmen, Halleluja. Es sind alle Tränen abgewischt, da gibt's kein Leid mehr, kein Schmerz, kein Geschrei, kein hässliches Geschrei, nur noch lauten Jubel beim Herrn. Wenn wir bei ihm sind, beim Fest, bei der Hochzeit. Natürlich hat er mit seinen Machtzeichen angefangen bei einer Hochzeit in Kana. Natürlich, weil das eigentlich ein Bild ist für das, was er mit unserer Welt- und Heilsgeschichte anfangen will, was er uns schenken will, diese Glückseligkeit. Und wir sind oft so weit davon entfernt. Und manche Heilige haben das auch gebremst. Aber es gibt auch sehr lustige Heilige. Vom heiligen Philipp Neri erzählt man sich, dass der so lustig war, dass er so gesagt, als sie ihn gefragt haben in Rom, wie er sich denn immer entscheidet, Dinge zu tun, dann sagt er, ich tue immer gleich das Gegenteil als das, was ich denke, dass der heilige Ignatius jetzt sagen würde. Und er hat gleichzeitig mit ihnen in Rom gelebt. Zum Glück sind sie dann beide gleichzeitig später heilig gesprochen worden. Also unsere Kirche hat schon auch mit Humor. Und wenn ich an die Theresia von Avila denke, was die für tolle Sätze geprägt hat und andere Heilige. Also da dürfen wir schon uns ein Stück davon abschneiden. Denn wir haben Grund, Humor zu haben, selbst wenn es uns gerade nicht so gut geht. Im Blick voraus und in dem Bewusstsein, da ist ein allmächtiger Vater drüber. Und zudem, wir Menschen sind zur Freude erschaffen. Hören wir doch mal rein. Epheser 1 fängt gleich an, der Brief an die Epheser. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott hatte viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Das ist, wir haben göttliches Erbe empfangen. Das ist der Anfang des Epheserbriefes. Das ist das, was in uns eingeschrieben sein sollte durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass Gott uns alles geben wird, was er uns verheißen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und der Geist ist der erste Anteil des Erbes, den wir erhalten, der Erlösung. Zum Lob seiner Herrlichkeit merken wir endlich, was unsere Natur sein sollte, könnte, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und wenn wir alle solch begeisterte, fröhliche, freudige Christen sind, die ihm entgegeneilen als Braut und jubeln, Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief so, dass die Christen jubeln in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit erklärter unverklärter Freude, dass sie das Ziel des Glaubens erreichen werden, nämlich ihr Heil. Das sind Christen. Sie jubeln in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude. Das sind wir. Da müsste bei uns ein helles Lachen erklingen, immer mehr lachen, wie Kinder lachen. Kinder können noch wunderbar lachen. Irgendwann verliert sich das dann. Damit Sie ein bisschen lachen können, habe ich noch ein paar Witze mitgebracht. Haben wir die noch nötig? Ein Gebet eines guten katholischen Christen. Lieber Gott, bis jetzt geht's mir heute gut. Ich habe noch nicht getratscht und auch noch nicht meine Beherrschung verloren. Ich war noch nicht gehässig, fies, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute werde ich aus dem Bett aufstehen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ein anderer Witz. Vor ein paar Tagen kriege ich so eine Zeichnung auf mein Handy von meiner Tochter. Und da ist so eine reizende Strichmännchen-Oma mit kleinen Löckchen. Und drunter steht, alle Enkelkinder sind bezaubernd und wundervoll und Genies und haben das natürlich von ihrer Oma. Und da musste ich so lachen, dass ich es einer Enkelin weitergeschickt habe. Und die schreibt zurück, woher auch sonst? Das freut mich schon sehr. Und jetzt noch ein böser Witz. Für theologisch sehr gebildete Leute. Den habe ich aus dem Vatikan-Magazin. Maria, Josef und das Jesuskind in Bethlehem. Sie erhalten Besuch von Franziskanern, Dominikanern und Jesuiten. Die Franziskaner fallen auf die Knie und halten Anbetung. Die Dominikaner fallen ehrfürchtig auf die Knie und flüstern, die Krippe steht liturgisch falsch. Die Jesuiten halten sich respektvoll im Hintergrund und flüstern. Scheint ein aufgewecktes Kind zu sein, müssen wir uns warm halten. Böser Witz. Es gibt viel zu lachen und unser Gott lädt uns ein in seine Freude. Und wir können bitten, sättige uns gleich am Morgen mit deiner Huld. Dann wollen wir jubeln und uns freuen, all unsere Tage an deiner Nähe. Das sollte unser Tagesbeginn sein, kann es sein. Uns Kindern Gottes ist Freude geschenkt. Nehmen wir sie an.
Danke, Frau Dennemoser, für den Vortrag, für die Sendung heute. Für alles, was Sie uns heute zum Schmunzeln gebracht haben. Für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal nachhören möchten. Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen oder auch sich selber die Sendung herunterladen. Im Download und Podcast steht sie zur Verfügung www.horeb.org. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, 08328 921 120 ist dann die Nummer vom CD-Dienst. Dann wünsche ich Ihnen noch frohe Tage und dann auch einen guten Start in die Vorbereitung auf das Osterfest.
Mir fiel noch gerade ein Witz ein.
Einer geht noch.
Also ein bayerischer Pfarrer hat mir der erzählt. Sie wissen ja, also da kommt in Bayern eine Mutti, eine Mama mit ihrem kleinen Seppel in die Kirche. Und der Pfarrer sitzt noch im Beistuhl und sieht so ein bisschen, hat den Vorhang halt zurückgezogen und beobachtet die Frau. Und die geht mit dem Seppel nach vorne und vorne sagt sie, das ist Jesus. Und vor einem Bild von Jesus. Und dann sagt der Seppel, grüße Jesus. Und dann geht's zu Maria rüber und sagt, das ist die Maria. Und dann sagt, grüße Maria. Und dann geht sie zum Engel rüber. Nee, zuerst kommt der Josef natürlich dran und sagt, grüezi Josef. Und dann kommt, das ist ein Engel, grüezi Engel. Und dann sagt sie, oh, wir müssen heimgehen. Und dann geht der Seppel wieder nach vorne und sagt, fährt die Jesus? Geht zu Maria rüber, fährt die Maria? Geht zu Josef, fährt die Josef? Geht zum Engel rüber,
Pferden guckt zum Engel rüber, Pferdi, Josef, und läuft ihr nach und winkt dem Pfarrer zu, Pferdi, Kasperl.
Okay.
Gut, also danke für alles und einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.